Kennt ihr das auch? Du sollst etwas machen und bist eigentlich gar nicht dafür vorbereitet. Vielleicht in der Schule ein Referat halten vor der ganzen Schülerschau, obwohl du noch nie in der Klasse gesprochen hast. Ein Essen für 20 Personen zubereiten und obwohl du noch nie außer kleine, schnelle Gerichte wie Fertigpizza was gekocht hast. Ein Haus zu bauen ohne handwerkliche Erfahrung. Jeder hat wahrscheinlich bei etwas anderem das Gefühl der völligen Überforderung. Da könnte ja jeder für sich jetzt gleich was einsetzen. Wo habe ich das Gefühl von, das überfordert mich jetzt echt, also pff, das bräuchte ich gar nicht. Wie soll ich das nur schaffen? Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Versagensängste und Blamageängste können einen krank machen oder total lähmen. Was immer wir auch tun, wir wollen gut vorbereitet sein. Mit entsprechender Ausrüstung, mit der richtigen Anleitung, Begleitung ist so viel möglich. Menschen werden nicht Christen durch die Geburt, also beziehungsweise durch das frühe Taufen hinzugetan werden zu einer Kirchengemeinde. Auch nicht wird man Christ durch das, dass man in die eine oder andere Familie hineingeboren wurde. Sondern schlussendlich durch die Erkenntnis, ich schaffe das alleine nicht. Wenn ich einmal als Mensch oder als Sünder vor Gott stehe, kann ich nicht vor ihm bestehen. Ich brauche die Gnade und die bekomme ich nur, wenn ich Jesus bitte, mein Retter zu sein. Weder gute Werke, noch gute Taten, noch irgendetwas. Weder irgendwas Gutes, was wir tun, noch unser soziales Engagement, noch dass ich fair und aufrichtig und ehrlich mit den Menschen versuche umzugehen. Nichts wird Bestand haben, wenn Gott mein Richter ist und niemand für mich eintritt. Ich brauche Gnade und die bekomme ich nur, wenn ich Jesus bitte, mein Retter zu sein, der meine Sünde ans Kreuz getragen hat, der stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich brauche jemand, der mein Versagen ausgleicht und das ist Jesus. Damit du und ich vor Gott einmal bestehen können, brauchen wir dieses Vertrauen auf das Kreuz und das eigentliche tiefe Wissen, wenn Jesus dort nicht dran gestorben wäre, dann wäre das eigentlich mein Platz. Er hat stellvertretend für mich ertragen. Wir brauchen Jesus, um unser Leben zu retten vor der ewigen Hölle. Und Hölle ist nicht das Gegenteil von Himmel, sondern die Abwesenheit von Himmel. Das dürfen wir mal auf uns mal wirken lassen. Wir müssen nicht vor der Hölle drohen. Das ist auch nicht so wie, boah, da ist jetzt Feuer und dies und jenes und so. Hölle ist nicht Gegenteil von Himmel, sondern Hölle ist die Abwesenheit von Himmel. Und ich sag dir, dort, wo Gott nicht ist, mal in Ewigkeit zu sein, das ist echt Hölle. Hölle kann auch sein von der Relativitätstheorie, wisst ihr ja. Einen wunderschönen Abend bei Kerzenschein, danach einen tollen Film angeguckt, mit den Menschen, die du magst. Der Abend geht wie im Flug. Das ist echt relativ kurz. Aber mal eine Minute, eine Hand auf eine richtig heiße Herdplatte zu legen, ist relativ lang. Hölle ist die Abwesenheit von Himmel. Überall, wo nicht Himmel ist, ist echt Hölle. Ich habe einen ganz interessanten Vers in der Bibel gefunden und der steht in Johannes Kapitel 3. Jetzt ist es schon da, wollte noch gar nicht, dass ihr drauf guckt, in Kapitel 3. Und bei Johannes Kapitel 3 fällt uns meistens gleich eine Nummer ein, die jeder von uns kennt und es steht nämlich in Vers 16. Und den lesen wir rauf und runter, den kennen viele von uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und manchmal ist es so, wenn wir eine Bibel haben, in der vielleicht manche Verse größer, markanter oder schräg oder fett gedruckt sind, dass wir die drumherum gar nicht so wahrnehmen. Und ich habe ab Vers 33 im Johannes Kapitel 3 eine hochinteressante Passage entdeckt, und ich glaube, dass die uns genau zu Pfingsten passt und eigentlich jetzt auch darauf hinweist. In Johannes Kapitel 3, ab Vers 33, da sagt Jesus, wer ihm glaubt, er spricht da von sich, das können wir gleich nachher noch rauslesen oder rausinterpretieren, wer ihm glaubt, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und er spricht Gottes Worte, denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Der Vater liebt seinen Sohn, hier haben wir's, und hat ihm Macht über alles gegeben. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Das klingt total klasse und das ist setzt in mir schon verschiedene Dinge frei. Das ist hier zum einen, Gott hat Jesus seinen Geist ohne irgendeine Einschränkung gegeben. Also richtig im vollen Ausmaß hat Gott Jesus seinen Geist gegeben. Das zweite ist, der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm auch alle Macht übergeben. Nicht nur den Geist ohne Einschränkung, sondern auch noch allmächtiges Handeln. Und dann diese starke Ermutigung und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Denkt an meine Einführung, wenn ich irgendwann an den Punkt komme zu realisieren, angenommen ich wäre gestern gestorben und würde heute vor Gott stehen. Was kann ich ihm entgegenbringen, wenn ich Jesus nicht habe? Dann werde ich sagen müssen, ich habe mein Bestes zwar versucht, aber das hat offensichtlich nicht gereicht, weil du bist perfekt, rein und heilig und ich bin's nicht. Aber wenn wir dieses wissen, wir haben's mit Jesus zu tun, der quasi von Gott Geist ohne Einschränkung bekommen hat, der dem alle Macht gegeben ist. Und wenn es heißt, dass alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben, dann bin ich schon mal richtig begeistert. Jetzt kommt nur ein krasser Wermutstropfen. Und manche von euch haben schon weitergelesen. Und ich war höchst schockiert und habe festgestellt, jetzt bin ich schon wie viele Jahre Christ? Und ich bin über den Vers noch nie wirklich gestolpert. Und der hat mich nachdenklich gemacht. Weil da heißt es nämlich weiter in Vers 36 im zweiten Teil, doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern den Zorn, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Und ich war schockiert. Und ich dachte mir, ist es vielleicht nur die Übersetzung, Neues Leben Übersetzung, und habe in andere Übersetzungen reingeguckt. Und es steht jedes Mal dieser interessante Kontrast also, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie erfahren. Und ich war auf einmal wieder ziemlich weit unten in meiner emotionalen Skala. Oha, dachte ich auf einmal. Jesus hat den Heiligen Geist, und das habe ich euch schon gesagt, genau. Wenn du an den Sohn glaubst, hast du das ewige Leben. Glauben wir das? Und was heißt eigentlich Glauben? Glaubt jemand, der in einer Veranstaltung mal die Hand gehoben hat und mal vielleicht ein Gebet mitgesprochen hat, wie Jesus, mach mich rein, dass ich in den Himmel komme, hinein? Ist das jemand, der glaubt? Ist das jemand, der quasi sagt, ich glaube an den lebendigen Gott und ich glaube, dass Jesus der ist, der den Geist ohne Begrenzung hat, dem alle Macht gegeben ist? Wenn Jesus von Glauben an ihn spricht, dann hat das was mit einem Gehorsam sein zu tun, ihm gehorchen. Und das ist für uns, wir differenzieren da sehr. Und eigentlich ist es so, da gab's wohl vor vielen Jahren so einen Seiltänzer, der hat über die Niagara-Fälle ein Seil gespannt zwischen Kanada und USA, gibt's die Niagara-Fälle. Ich war da schon mal, das ist echt beeindruckend, wenn da 50 Meter die Wassermassen runterstürzen. Und du kannst dir eigentlich vorstellen, also da ist richtig was dahinter. Und das ist beeindruckend, wenn man so diesen Wasserfalllauf sieht. Und da hat er wohl ein Seil gespannt von Kanada nach USA und ist dort als Seiltänzer den Weg vor und wieder zurücklaufen. Und die ganze Masse hat applaudiert, die waren begeistert, da war richtig so, juhu, super. Und dann hat er gefragt, so, hat einen Schubkarren sich auf das Seil mit draufgenommen, hat er gesagt so, wer glaubt, dass ich einen Menschen auf diesem Schubkarren über das Seil, über die Niagara-Fälle transportieren kann? Und die Leute haben alle, jawohl, yeah, das will ich sehen. So, yeah, das will ich sehen. Gestern Abend um 18 Uhr, als ich gerade von den Pfadfindern heimgefahren bin, war in Barmhausen das volle Martinshorn unterwegs, tatü tata, und irgendwo im Wald hinten blitzte und blinkte es. Und ich habe so gedacht, oh, das will ich sehen. Und bin in einem Kreisverkehr, habe mir dann gedacht, nee, ich habe erst vor einigen Tagen was über diese blöden Gaffer gehört, die sämtliche Sicherheitsdinger also Rettungsmaßnahmen behindern durch ihre Gaffen, und bin dann einfach abgebogen zu mir nach Hause und habe mir gesagt, okay, ich will es eigentlich doch nicht sehen, wenn ich im Weg stehe. Offensichtlich sind Rettungsmaßnahmen von Professor Leutsch eingeleitet. Ich guck's mir nicht. Ihr könnt mir sagen nachher, was es war. Die Leute hatten gesagt, hurra, das glauben wir, das will ich sehen. Und hat er gefragt, okay, dann brauche ich jetzt einen Freiwilligen, der sich da reinsetzt. Und damals, was denkt ihr, wie viele Leute haben das gemacht? Kein einziger. Später ist da ein kleiner Junge gekommen, der hat sich getraut, hat sich reingesetzt, und später kam raus, das war der Sohn von dem Seiltänzer. Der wusste nicht nur theoretisch, ich glaube, dass es dieser Mann schafft, sondern der hatte eine persönliche Beziehung und der war so zutiefst davon überzeugt, dass sein Glauben eine Handlung mit sich brachte. Bist du und ich bereit, in den Schubkarren Gottes hineinzusitzen? Sind wir diejenigen, die denn sagen, ich glaube schon, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, aber ich wollte ihm nicht gehorchen. Ich hätte gern diesen Weg in den Himmel gehabt, also wenn das reicht, so ein Bekenntnis, ich könnte ja noch das apostolische Glaubensbekenntnis noch reinhauen oder noch aus Vater uns aufsagen können, und vielleicht gehe ich auch ab und zu mal und beichte einfach meine Sünden, weil die, wenn die sich von Zeit zu Zeit so weit aufstauen, dass es mein Gewissen plagt, dann suche ich mir Seelsorge und tu das wieder ausbreiten. Aber du nicht jemand bist, der Christus auch gehorchen will, dann hast du das ewige Leben noch nie geschmeckt und wirst es nicht schmecken. Und das hat mich aufgewühlt. Und ich habe gemerkt, so, das kostet mich was. Es geht also im Christsein nicht nur darum, so sich eine Art Seelenheil so abzuholen, sondern wie stellt sich mein Leben dadurch im Alltag dar? Wer bin ich und du in meinem Alltag? Es gibt zwei Dinge, die wir hier auf der Erde noch tun können, aber nicht mehr im Himmel. Es gibt nur zwei Dinge, die wir hier auf der Erde tun können, aber später mal im Himmel nicht. Also von daher haben wir später eine Einschränkung zu dem, was wir hier auf der Erde können. Das erste ist sündigen und das zweite ist anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Hammer. Alles andere, was Gott geschenkt hat, im Himmel können wir hier auf der Erde auch schon erleben. Aber diese zwei Dinge, die sind exklusiv für die Erde. Dass wir sündigen können, weiterhin sündigen können und weiter und nur hier auf der Erde anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Was meinst du also, wenn er sagt, Glauben heißt gehorchen? Was will er damit? Klar, ein Ding sicher, nicht mehr bewusst sündigen, nicht mehr es auf Sünde anzulegen, nicht mehr sagen, das nehme ich mir jetzt aber raus. Oder, ach, die Gnade deckt alles zu. Das andere ist, sich in seinen Dienst zu begeben. Dienstbereit zu sein. Wenn du morgens zur Arbeit gehst und du bist nicht Chef, also ich rede jetzt nicht von einem Abteilungsleiter, weil ein Abteilungsleiter hat ja auch jemanden wieder über sich. Also wenn du Selbstständiger bist und du bist handwerklicher Selbstständiger, kannst du auch nicht tun und lassen, was du willst, sondern dein Auftraggeber sagt dir ganz klar, was du tun sollst und was nicht. Aber so der normale Arbeitgeber, wenn der morgens zur Arbeit geht, dann wirst du den Chef fragen müssen, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich heute erledige? Und dein Chef kann dir auch sagen, wie du es erledigen sollst und in welcher Zeit. Aber wenn manche an ihren Chef denken, dann setzt das meist keine guten Gefühle frei, sondern dann ist auf einmal so dieses Das erlebe ich jeden Tag, dass ich irgendwo zu was getrieben werde, was ich gar nicht will. Und ich soll was in der Zeit schaffen, die ich gar nicht erreichen kann. Und ich soll anscheinend alles vernachlässigen. Meine Familie, meine Persönlichkeit, mein eigenes. Und deswegen bäumt sich in uns manchmal sowas auf und wir sagen, wir wollen selber Chef sein, aber doch nicht jemand anderen Chef sein lassen über uns. Jesus ist nicht irgendein Boss, sondern der Boss, der sein Leben für seine Mitarbeiter hingegeben hat. Jesus ist derjenige, der sagt, menschlich gesehen hast du nicht das Ziel erreicht, aber weißt du was, das, was dazwischen ein Defizit ist, das gleiche ich aus. Du stehst am Ende trotzdem da mit vollem Lohn. Die Geschichte kennen wir vielleicht, als es mal hieß, dass Tagelöhner, Leute, die sich quasi an so einem Marktplatz anwerben ließen, um stundenweise auf den Feldern zu arbeiten. Und da gab's den Herrn, der kam morgens, hat gleich bevor der Tag angebrochen ist, Leute dort gesehen, hat die in sein Erntefeld geschickt, die sind hingegangen und haben den ganzen Tag gearbeitet. Er ging dann um 11 Uhr nochmal, um 3 Uhr nochmal und um 5 Uhr zu, wo es nur noch eine Stunde was zu arbeiten gab. Und dann, als dann abends Auszahlung sein sollte, er fing dann an, bei denen, die erst eine Stunde gearbeitet haben, hat denen den vollen Tageslohn gegeben. Dann haben sich die anderen ausgerechnet, oh, das ist ja mal cool, wenn ich mir vorstelle, da geht es für eine Stunde, ich bin ja jetzt schon 4 Stunden da gewesen oder 7 oder 9, da werde ich ja denn das Vielfache und Neunfache kriegen. Und Jesus sagt, nee, das, was die Differenz ist, das fülle ich auf. Das ist doch meine Souveränität. Wenn ich Gott bin und wir mit unserem Versagen zu ihm kommen, dann füllt er das Defizit aus. Jesus ist der beste Boss, den es gibt. Und trotzdem bedeutet das, dass ich mich diesem Boss doch auch so unterstelle und sage, was willst du eigentlich, dass ich tue? Was mein Alltag ausmacht, wenn ich morgens aufstehe? Jesus Dienst beginnt mit der Taufe. Im Gehorsam der Glaubenstaufe und gleich im Anschluss erlebt er die Taufe im Heiligen Geist. Und da heißt es in Matthäus 3, Vers 3 bis, Matthäus Kapitel 3, Vers 13 bis 17, ich lese mal diesen Textabschnitt. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa in den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Merkt ihr was? Beide waren gehorsam. Johannes war gehorsam, dass er Jesus getauft hat. Und Jesus war gehorsam, weil er gesagt hat, vom Prinzip her, ich habe nie Fehler gemacht. Taufe ist ein Symbol, dass ich habe Schuld getan. Für mich ist Jesus am Kreuz gestorben. Er ist begraben worden. Stellvertretend gehe ich in das Wasser, lass mich eintauchen, komplett untertauchen und wieder raus. Symbolik. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass ich mit ihm begraben und mit ihm aber auch auferstehen werde. Jesus ist trotzdem gehorsam, obwohl er das eigentlich hätte nicht gebraucht. Aber er sagt, ich will es so einhalten. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Übrigens, die anderen haben das nicht gesehen. Er, Jesus selber, hat gesehen, dass der Geist Gottes wie eine Taube heruntergefahren ist. Und dann dieser Zuspruch, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Markant ist, dass er bis dahin, er war ungefähr 30, als das geschehen ist, bis dahin noch keinen öffentlichen Dienst getan hat. Wir lesen in keinem Evangelium, dass er schon Menschen geheilt hat, dass er gepredigt hat, außer dass er mal als 12-Jähriger im Tempel sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten in theologischen Diskussionen begeben hatte. Auch der öffentliche Dienst der ersten Jünger begann noch nicht gleich mit Jesus Aussendung, sondern Jesus sagte zu ihnen, Apostelgeschichte 1, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, nur als Vorgeschichte, da ist Jesus schon am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, er war die ersten 40 Tage von Ostern bis, wir feiern es da, vom Datum her bis Christi Himmelfahrt, sind exakt 40 Tage. In diesen ersten 40 Tagen war er immer wieder mit ihnen unterwegs und bei einer dieser Gelegenheiten, Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber wenn der Heilige, ich habe jetzt Vers 6 und 7 lasse ich aus, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, angefangen oder in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien bis an die Enden der Erde. Und nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen und verschwand in einer Wolke. Hier sind markante Punkte. Heiliger Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. So, und jetzt zurück zu meinem Einstieg. Israel war nicht im Römischen Reich so eines der wichtigsten Zentren, sondern das war wirklich am letzten östlichen Ende vom Römischen Reich. Und nach römischer Denke, in römischer Kultur war das nicht der Nabel der Welt, sondern das war vielleicht der letzte Zipfel der Welt. Rom, Konstantinopel, das waren so, ich weiß nicht, wie Konstantinopel damals hieß, diese Zentren waren wichtig. In Tunesien gab es ja da so ein riesiges Zentrum, was ja relativ nah an Rom, an Italien dran ist. Und jetzt wurden da ein paar 12 Hansele damit ausgestattet zu sagen, ihr sollt die ganze Welt mit dem Evangelium durchdringen. Menschen, die wahrscheinlich so schlechtes Latein gesprochen haben, dass mit ihrem hebräischen Akzent oder mit ihrem aramäischen Akzent, die doch gar nicht für voll genommen werden konnten. Und jetzt mein Einstieg. Gibt's was, wo du für dich denkst, das überfordert mich? Da bin ich nicht gut vorbereitet. Ob's der Vortrag ein Referat ist vor vielen Leuten, ob's das Kochen ist, wenn du es nicht kannst, ein Haus bauen, wenn du es nicht kannst. Jesus, der den Geist ohne Begrenzung selber empfangen hat, verheißt diesen Geist uns. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, überträgt Vollmacht auf uns. Und er sagt dann nicht, hey, das kommt irgendwie automatisch dadurch, dass du jetzt an mich glaubst, sondern er sagt, bleibt so lang zusammen, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt, der auf euch kommt, und ihr werdet Kraft empfangen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, das Pfingsten war ja vor 2000 Jahren ein einmaliges Erlebnis. Und dem widerspreche nicht nur ich, sondern auch das Wort Gottes selber. Pfingsten war kein einmaliges Erlebnis damals, sondern es war ein erstmaliges Erlebnis. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Pfingsten ist was, oder zumindest das, also dieses Pfingstfest war soweit einmalig, aber die Auswirkung war erstmalig. Und wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, werden wir immer wieder Punkte erfahren, wo Ähnliches wieder geschehen ist. Hier zum Beispiel, nachdem Petrus und Johannes nach dieser ersten kühn und mutig in aller Öffentlichkeit gepredigt haben, wurden sie von den Tempelaufsehern und von den Priestern festgenommen und wurden verhört, und es wurde ihnen angedroht, sie sollen nicht mehr von dieser neuen Lehre reden, und dann hat man sie freigelassen. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, folgende interessante Begebenheit. Pfingsten war schon. Sie wurden danach festgenommen, sie wurden verhört, eingeschüchtert, jetzt nicht mehr von dieser Botschaft zu reden. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, als sie es hörten, also die Jünger, die beim Beten zusammen waren und Johannes und Petrus zurückkamen, was sie so erlebt haben, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vaters, Vorfahren Davids, deines Dieners gesagt, warum toben die Völker vor Zorn, warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und genau das ist hier in dieser Stadt geschehen, denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Oha! Jesus wurde nicht von den Römern gekreuzigt, sondern das war in Gottes großen Plan, dass es so geschehen wird. Die Menschen, die sich dagegen Jesus aufgebäumt haben, das wusste Gott, dass es so kommen wird. Und jetzt Vers 29, und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Drohung, die Drohung war, redet nicht mehr von ihm. Klappe halten, Schnauze, nicht mehr weiter über diese christliche Lehre zu sprechen. Und nun höre ihre Drohung, Herr, gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Ist auch ein interessanter Satzbau, weil es heißt hier nicht, gib deinen Dienern Mut, damit sie weiterhin, sondern dieses, wir machen so oder so die gute Botschaft verkünden. Aber wenn wir es machen, gib uns da Mut dazu. Wenn wir deine gute Botschaft verkünden, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Pfingsten war schon. Und da haben sie eine ganz neue Erfüllung erlebt. Ich glaube, und jetzt komme ich hier so einfach für uns zum Schluss. Der Heilige Geist ist der starke Begleiter, durch den wir befähigt werden, im Auftrag Jesus zu dienen, auch wenn es herausfordernd ist. Und da ist für mich so dieses Ermutigende dran zu denken, wenn diese 12 Jünger mit den 120 anderen gläubigen Frauen und Geschwister von Jesus, wer da sonst dabei war, diesen Auftrag von Gott bekommen haben, geht in die ganze Welt. Und dann denke ich, das überfordert. Wir sind weder in der Machtposition, noch haben wir das Geld, noch haben wir die intellektuelle Ausbildung, noch haben wir die Stimme in der Gesellschaft. Aber wenn der Heilige Geist befähigt, dann ist da was, ein Siegeszug am Laufen. Und jetzt frage ich mich und frag dich, wenn du noch nie diese Erfüllung im Heiligen Geist erlebt hast, dann habe ich echt großen Respekt, dass du treu mit Jesus gehen willst und vielleicht immer wieder merkst, du kommst deine Grenzen. Und wenn du aber schon mal eine Erfüllung erlebt hast im Heiligen Geist, wo du nicht nur, es geht ja nicht drum, emotional was zu spüren, aber wo du auch schon mal hier oder da die Kühnheit hattest, ich konnte was sagen, obwohl es echt schwer war. Und du aber jetzt so zurückdenkst, Mensch, das ist echt viele Jahre, ja, Mensch, damals, was haben wir alles gemacht für und mit Jesus? Und heute scheint es aber so weit weg. Dann lade ich uns ein, und dafür wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, dass wir ganz neu sagen, Gott, als wir vor 30 Jahren, 32 Jahre die Gemeinde gegründet haben und schon manche Höhen und Tiefen erlebt haben, da hätten wir eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir immer noch hier in diesen Raum reinpassen. Aber es ist nun mal so. Aber wenn wir als deine Kinder dir nachfolgen, nicht nur sagen, ich glaube an das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern ich bin auch ein Gehorcher von dem nicht mehr Sündigen und anderen von Jesus zu erzählen, dann ermutige du uns ganz neu, schenk uns ganz neu eine Erfüllung mit deinem Heiligen Geist und mach du uns kühn für egal was kommt. Ich habe eine kleine Schrift von den Marienschwestern mir die Tage angeguckt und da hieß es, dass das Kreuz im Kreuzfeuer, echt eine ganz interessante Sache, und da geht's drum, dass also laut der Aussage von der Schwester, wer auch immer von denen, sagen die, es ist noch Gnadenzeit. Immer wieder hören wir das, dass wir hier in diesem Land noch frei über Jesus reden können. Das ist echt Gnadenzeit. Und Druck und Verfolgung werden kommen. Es ist nicht die Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt. Und worauf uns Gott vorbereiten will, ist, dass wir dann echt befähigt sind, trotzdem unsere Frau, unseren Mann zu stehen und nicht dann einknicken und sagen, eigentlich wäre jetzt das Leben ohne Gott einfacher. Mit der Gesellschaft schwimmen wäre doch viel einfacher. Sondern dann zu sagen, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, er hat alles bezahlt. Ich bin bereit, mich in seinen Dienst geben zu lassen. Könnt ihr vom Lobpreisteam kommen? Während wir hier einen zweiten Lobpreisblock haben, haben ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Und Zeit spielt dann keine Rolle mehr, wenn wir vielleicht merken, Gott ist jetzt gerade hier wirklich erst am Machen. Sonst werden wir auch erwarten, dass Gott in diesen 15 Minuten echt wirken kann unter uns. Und ich lade uns ein, dass wir uns als Gemeinde, jeder einzelne Menschen da neu, eigentlich Gott entgegenstrecken und sagen, Jesus, sende du, der du den Geist ohne Begrenzung hast und du, dem alle Macht gegeben hast, erfülle uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Dass wir nicht nach links und nach rechts schauen, was beziehungsweise als die Fehleranalytiker nur gucken, was alles nicht gut läuft, sondern dass wir als die Menschen, die deine Treue dienen, sind, sagen, ich möchte in diesen Schubkarren Gottes sitzen und ihm vertrauen und nicht nur so tun, als würde ich glauben. Und ich bin bereit, auch in Zeiten, wenn es schwerer wird, als Christ zu leben, dann gestärkt durch seinen Geist den Alltag zu bestehen und trotzdem siegreich durchs Leben zu gehen. Ich glaube, dass keiner hier jetzt, der vielleicht Gebet anbietet, da der besser oder weiter ist im Glauben, aber ich möchte es jetzt so machen, ich lade uns ein, aktiv zu werden. Von unserem Platz, und vielleicht ist es so, dass jemand da ist, der sagt, ich weiß noch gar nicht, wovon der redet. Christ sein, ich habe das immer irgendwie als eine Konfession angesehen, aber nicht, dass es von mir eine Reaktion bedeutet. Und wenn du heute Morgen sagst, ich möchte in den Schubkarren Gottes einsteigen, ich möchte glauben, dass er für mich gestorben ist, dann kannst du nach vorne kommen, wir wollen beten miteinander. Wenn du einfach sagst, ich sehne mich danach, eine neue Erfüllung im Heiligen Geist zu empfangen, dann komm nach vorne und lass dich so, wie die Jünger gebetet haben, auch ganz neu auf Gottes Geist ein. Und dann brauchen wir auch Menschen, die sagen, ja, ich bin auch jemand, der eine neue Erfüllung braucht, aber ich bin jetzt hier mal bereit, für andere zu beten. Und nachher lass ich auch für mich beten. Und so wollen wir jetzt diese Zeit nutzen, einfach ein paar Minuten. Und ich mache euch Mut, dass wir das nicht so an uns einfach vorbeiziehen lassen, zu denken, ich mache das in meinem Herzen. Mach's, lass uns daran teilhaben, dass wir als Gemeinde an diesem Punkt echt in Bewegung kommen. In Geistesbewegung, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja.